Paperback, der Comic-Podcast mit Toni, Alvin und Chris.
Herzlich willkommen zu Paperback, eurem kosmischen Podcast. Mit dabei heute ist der ungesehene Chris.
Hallo.
Und ich bin der Gin Toni und sage auch Hallo.
Ja, okay, der Gin Toni Gag war schon mal, der war gut.
Ja. ja, wie versprochen, gibt es heute ein kleines Tie-In zu Miss Marvel. Wir hatten ja gesagt, wir machen keinen Recap dazu, sondern besprechen das Ding, wenn das alles gelaufen ist. Und ja, jetzt sind wir beide hier, ohne Alvin diesmal, der entschuldigt sich leider.
Ich glaube, es tut ihm gar nicht so sehr leid, nicht darüber reden zu müssen.
Also wir haben dann zum Schluss noch mal ein Alvin-Zitat, wie er die Serie fand, aber ansonsten müsst ihr euch mit uns beiden vergnügen. Und ist eigentlich auch ganz gut, weil du, Chris, hast ja die Comics gelesen und ich ja nicht. Deswegen haben wir so ein kleines, ja, hin und her dann, was du schlecht fandest, weil es nicht comic-akkurat ist, oder was ich gut fand, weil es cool umgesetzt war, was wahrscheinlich weniger vorkommen wird.
Ich wollte gerade sagen, da bin ich mal gespannt, was du cool fandest.
Ja, also ein bisschen Background-Story habe ich ja durch dich auch gesammelt. Also ich weiß ja schon, oder wusste beim Schauen schon, wo du die Zähne zusammenknirschen wirst.
Ja, du hast dann angefangen, morgens zu schreiben, oh, ich habe gerade die Folge gesehen, du wirst es hassen.
Ja, und ich hatte aber ein gutes Gefühl, einen guten Riecher dafür.
Ja.
Auf jeden Fall wird sich das Ganze hier unterscheiden von den normalen Recaps und oder auch den normalen Tie-Ins, wie zum Beispiel jetzt bei Thor. Wir werden so einen kleinen Mischmasch machen. Ich habe nämlich die Serie in drei Akte unterteilt, die wir so ein bisschen zusammenfassen werden und dann auf einzelne Punkte eingehen werden. Und ja, beginnen wir halt mit den ersten drei Folgen von Miss Marvel, sozusagen der kleinen Einführung ihrer Origin. Und ja, wir begleiten Kamala. Sie ist ein kleiner Avengers-Fan und ein Hardcore-Captain Marvel-Stan. Und ihr Main-Goal ist es eigentlich, auf die Avenger-Con zu gehen und beim Cosplay-Wettbewerb als Captain Marvel anzutreten. Und ja, das wird ja von den Eltern nicht erlaubt, da sie mit diesem Superheldenzeug eher weniger zu tun haben soll, da sie ja in der Familie sozusagen eher ein, ja, behütetes Leben führen soll, so ein bisschen unter der Fuchtel der Eltern steht, was
und halt das merken wir uns schon einmal für den letzten Akt.
Ja, also sie ist sehr geprägt von der Strenge ihrer Mutter gerade, was halt auf die Herkunft auch beruht. Und ja, es ist halt so dieser typisch pakistanische Haushalt. Ihr älterer Bruder lebt halt noch zu Hause, um wahrscheinlich auch wieder Geld zu sparen, bereitet sich auf seine Hochzeit vor. Und es ist halt alles sehr, es ist sehr, sehr familiär und sehr wohlfühlig für so die ersten Momente.
Und an der Stelle schon mal direkt so, um den Ton zu setzen für den ersten Akt. Also die Umsetzung der Familie, der Kultur und der Personen war, wenn auch nicht immer nachvollziehbar an manchen Stellen. Also das Familiäre und die Kultur, das haben die Serie richtig gut hingekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's Szenen, die mir immer noch im Kopf so ein bisschen rumschwirren, die wunderbar umgesetzt waren und die mir auch so gezeigt haben, so wie langweilig so unsere Kultur auch einfach ist. Also wenn wir dann später bei der Hochzeit ankommen, dachte ich so, ey, wie geil das einfach ist. Wie viel cooler das einfach ist. Ja. Auf jeden Fall bekommt Kamala, beziehungsweise die Familie bekommt dann auch ein Paket von ihrer Großmutter geschickt, was so ein bisschen Krimskrams enthaltet und unter anderem auch ein Armreif, der später dann wichtig wird. Denn diesen Armreif zwackt sich Kamala ab, um ihrem Captain Marvel Cosplay den letzten Schliff zu geben, beziehungsweise so einen besonderen Touch zu geben. Und als sie sich dann für die Avengers Con rausschleicht und beim Cosplay-Wettbewerb teilnimmt, legt sie den Armreif an und bekommt ihre Kräfte. Und da wird sie auch ganz kurz in eine andere Dimension, in eine andere Welt geschleudert, die wahrscheinlich dann später noch genauer behandelt wird. Auf jeden Fall bekommt sie dann ihre Kräfte und muss und das sorgt dafür, dass sie auf der Avengers Con ein bisschen Chaos anrichtet und alles zum Einstürzen bringt und ihre Mitschülerin Zoe das erste Mal retten muss.
Ja, und da sind wir ja schon dann direkt, ne? Also, hier hat's dann angefangen. Also, es fällt mir schwer, das jetzt so zu bewerten, mit dem, von dem, was ich noch im Hinterkopf weiß, was ich ja noch beschissener finde.
Ja.
Und auf jeden Fall, also, sie kriegt jetzt den Armreif.
Ja.
Sie steckt den Armreif an und der Armreif ist ihr Kräftetrigger. Okay, alles cool. Hätte man, ja, so ein mysteriöser Terrigen-Armreif. Alles klar, geht vollkommen okay. Ihre Kräfte sind noch ein bisschen anders. Vielleicht gibt der Armreif nicht die Kräfte, sondern zeigt mit diesen Lichtfähigkeiten, wie die Kräfte eigentlich aussehen müssten. Okay, cool.
Ja, ich fand's auch ein bisschen komisch, auch weil das CGI an der Stelle so ein bisschen wacky war. Was wir ja auch schon beim Tor-Podcast behandelt haben, warum und weshalb, etc. Aber ich fand auch die Szene so ein bisschen over the top, weil du hast dann diesen riesen Ant-Man-Helm, der gefühlt eine halbe Stunde lang durch diese Avengers-Con rollt, obwohl der hätte nach 2 Metern aufhören müssen zu rollen. Und auch dieser Hammerschlag, also der Hammer, den der Zoe trifft, das war so übertrieben, das war zu comichaft. Mittlerweile ist okay so, weil man weiß ja auch nicht, wie viel sich in der imaginären Welt von Kamala abspielt, weil sie ist so eine kleine Tagträumerin. Das bekommen wir auch visuell gerade in den ersten 2 Folgen sehr stark zu sehen. Das nimmt dann leider in den späteren Folgen ab, was ich sehr schade finde, weil
In der 6. ist es noch so ein bisschen noch mal drin.
Ja.
Und dachte ich so, ah ja, stimmt, da war ja was. Das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen.
Und das hatte eigentlich der Serie so einen eigenen Charme gegeben. Und das war auch mega gut umgesetzt, gerade als Kamala und ihr bester Freund Bruno über die möglichen Kostüme von ihr sprechen, bekommen wir dann auch so auf den Wänden zu sehen, wie die Kostüme aussehen würden. Also eine Doctor Strange Captain Marvel oder eine Iron Man Captain Marvel, eine Prinzessin Captain Marvel oder auch später dann bei Textnachrichten werden diese dann in den Hintergrund mit eingewoben, was echt cool aussieht.
Mhm.
Auf jeden Fall zeigt sie auf der Avengers Con das erste Mal ihre Kräfte. Und das ruft die Damage Control auf den Plan, die wir schon von Spider-Man No Way Home kennen. Und so endete die erste Folge, was für mich war ein solider Auftakt. Die Schauspielerin ist toll, die Familie ist toll. So allgemein, die Welt ist super cool umgesetzt. So jeder Charakter ist mega sympathisch. Und da konnte ich noch so über die Lichtkräfte etwas hinwegsehen, weil ja auch im Vorfeld dann wieder Interviews kamen von Kevin Feige unter anderem, der dann sagt, ja, die Kräfte sind anders als in den Comics, aber die ändern sich noch, beziehungsweise sind das nicht ihre finalen Kräfte, sozusagen.
Ja, und Kevin Feige sollte langsam aufhören damit. Also ich habe großen Respekt vor Kevin Feige eigentlich, aber er muss aufhören, am Anfang Filme und Serien mit Bullshit zu bewerben.
Richtig, richtig. Da kommen wir auch viel später noch dazu. Auf jeden Fall weiß keiner, dass unter dem Captain Marvel-Kostüm halt Kamala steckt. Sie wird so ein kleiner Internet-Hit als Nightlight, wie Zoe sie dann nennt.
Ja.
Und in Folge 2 bekommen wir dann so eine kleine Trainingsmontage auch serviert, die ultra cute ist. Wir bekommen den Love Interest von Kamala, nämlich Cameron, ein neuer Schüler an der Schule, und weswegen sie auch auf eine Party von Zoe geht, um ihn halt zu treffen. Die Party wird dann, glaube ich, von den Polizisten gestürmt, weswegen dann Cameron plus Kamala und Freunde abhauen müssen. Dann kommen sie sich ein bisschen näher und Kamala ist dann so ein bisschen in Love und singt und tanzt durch das Haus, was auch wieder wunderschön dargestellt wurde, durch so eine fast schon Scrubs-ähnliche Tagträumerei.
Ja, an Scrubs musste ich da auch super oft dran denken. Also das war, also nicht als Plagiat gedacht, sondern einfach als Ehrung. Also das war wirklich sehr schön.
Genau. Und wie gesagt, immer noch so liebevoll und so herzlich, diese Serie. Und Kamala fängt halt an, ein bisschen Cameron zu daten. Die werden dann von ihrem Bruder erwischt. Und es ist halt alles so diese Teenie-Unschulds-Love-Story bis jetzt. Und dann kommt auch was mega Gutes, was ich sehr gemocht habe, dass dann auch mehr auf die Geschichte von Pakistan noch eingegangen wird. Also du hast dann den Vater, der die Geschichte der Großmutter erzählt, die ja, als sie ein Kind war, bei der Partition von Indien fast verloren gegangen wäre, aber dann trotzdem noch im letzten Moment den Zug erwischt hatte. Und als das dann erzählt wurde, bekommt Kamala durch den Armreif eine Vision von einer Person, die die Hand nach ihr ausstreckt. Und ja, auf jeden Fall gibt's dann noch das Eid Mubarak-Fest in der Stadt, wo dann auch so ganz, ganz, ganz coole Easter Eggs, oder was heißt Easter Eggs, aber Witze sind. Zum Beispiel hast du dann so einen, werden die verschiedenen Parteien da vorgestellt, wie die Insta-Mädels und die Moschee-Brüder und dann halt auch die Frauen, die halt so alle über alles Bescheid wissen und wahrscheinlich auch den meisten Gossip verteilen, und die werden Illumitanten genannt, was wirklich ein 1A-Gag ist, besonders im Englischen, die Illumin-Aunties. Musste ich herzlich
okay,
lachen.
Okay, auf dem Deutschen wäre es fast schon, könnte man es fast schon Foreshadowing nennen.
Fast, ja. auf jeden Fall gerät bei diesem alten Barack-Fest ein Junge in Nöten, weswegen dann Kamala wieder mit ihrem Captain Marvel-Cosplay ihn retten muss und wird halt sozusagen die erste Pakistani-Superheldin, beziehungsweise die erste Superheldin von New Jersey. Und das schlägt halt noch weitere Wellen, da ja viel mehr Augenzeugen dabei sind als bei der Avengers-Con. Was halt dann auch wieder das DC auf den Plan ruft, und Kamala wird halt dadurch von einer Drohne verfolgt, einer Stark-Tech-Drohne, die wir auch aus Far From Home kennen. Und Folge 2 endet dann halt damit, dass sie von Cameron gerettet wird in seinem Auto, und auf dem Rücksitz sitzt Camerons Mutter, die Kamala begrüßt. Und da war ich schon so.
Bis zu dem Zeitpunkt war ich echt glücklich mit der Serie.
Ja, voll. Auch Folge 2 hat wieder abgeliefert. Alles wunderschön. Und auch Folge 3 wird auch noch abliefern, gerade mit der Hochzeit. Und da bekommen wir halt auch ein bisschen mehr Backstory. Also wir fangen halt an.
Ja, aber die Backstory wird gleich das Problem.
Ja, aber auf jeden Fall war ich erstmal ein bisschen überrascht, weil wir beginnen in den 40ern, auch wieder in Indien. Und da sehen wir halt die Truppe um Camerons Mutter, wie sie nach dem Armreif sucht. Und auf dem Boden, wo sie suchen, sehen wir die 10 Ringe. Und die Person, oder die Leiche besser gesagt, die den Armreif trägt, ist blauhäutig. Halt womöglich ein Kree. So, da dachte ich noch so, oh, ja, kann man mitgehen, weil der Armreif ist ja immer noch so ein Mysterium. Es wurde halt gemunkelt, also von den Fans wurde halt gemunkelt, ob es entweder die Negativbänder sind, die Captain Marvel in den Comics besitzt, also halt der männliche Captain Marvel, oder die Quantenbänder, die, glaube ich, Adam Warlock besitzt. Korrigiert mich, wenn ich da völlig falsch liege. Auf jeden Fall.
So eine Figur, von der weiß ich nichts.
Ich auch nicht. Deswegen Angaben ohne Gewähr. Auf jeden Fall gibt es in den Marvel Comics 2 Arten von kosmischen Bändern, Armreifen, die als Vorlage dienen könnten. Und die 10 Ringe haben ja, also die sind ja ähnlich zu diesen Armreif, sag ich jetzt mal, wenn man das jetzt so Äpfel mit Birnen mäßig vergleicht.
Ja, das passt.
Ja, auf jeden Fall Camerons Mutter. Ich muss immer kurz ihren Namen, damit ich das nicht immer so sagen muss. Sana war's nicht. Nein, war's Najma? Nee,
Najma war die andere Mutter.
Verflucht. Dann wird's wohl bei
Camerons. Warum steht sie bei IMDb nicht?
Ja, deswegen wird's, glaube ich, Camerons Mutter sein. Ich meine, es sind auch bloß noch 2 Folgen mit ihr.
Ah, da ist sie doch, Moniba. Moniba Khan.
Ah, okay. Auf jeden Fall erklärt Moniba Kamala ein bisschen mehr über die Djinns, wie sie sich selber nennen. Dass sie dass sie aus einer anderen Dimension kommen, nämlich der Nor-Dimension. Nor ist das, ist ein Wort für Licht. Und dass sie mithilfe der Armreifen eigentlich versuchen, wieder zurück in ihre Welt zu kommen. Deshalb brauchen sie auch Kamala, weil sie ja den Armreif besitzt, zumindest einen davon. Und Kamala erzählt es dann auch Bruno von den Djinns und von interdimensionalen Reisen. Der erwähnt wiederum eine Theorie von Dr. Eric Selvig, die er gelesen hat. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, Miss Marvel schafft es endlich mal, Verbindungen zum MCU zu knüpfen. Konkrete Verbindungen zum MCU zu knüpfen.
Wenn sie es nicht macht, wer dann?
Richtig, weil wir haben ja immer ein bisschen gemeckert, so bei Moon Knight und eigentlich bei Moon Knight nur, dass da nicht so die Verbindung zustande gekommen ist. Und hier wird es ein bisschen mehr gemacht, zum Ende hin dann noch mehr. Aber das fand ich halt auch ganz schön. Und Bruno recherchiert dann auch so auf eigene Faust über die Djinns und versucht da mehr rauszubekommen. Weil die Djinns sind in der, ich weiß nicht, ob es auch in der indischen oder nur pakistanischen Kultur, sind das halt solche mystischen Wesen, die es halt in der, also die gibt es halt in der Geschichte, auch hier natürlich, sind halt solche, so eine Art Fabelwesen, Erzählungen aus alten Tagen.
So, und jetzt fange ich an.
Ja.
Und also, wir können uns das jetzt angucken und merken und man guckt so die Folge und denkt sich so, okay, ich zitiere jetzt einfach mal dein Meme. Sie haben eine grundsolide Comic-Vorlage und erzählen jetzt einfach irgendeinen Blödsinn. Okay, alles okay. Kann ja cool sein. Neue Rasse, neue Dimension. Gucken wir mal, was die Serie daraus macht. Und ich kürze das Ganze jetzt ab. Nichts. Weil am Ende, dazu kommen wir später noch, wird eine Erklärung gegeben, die die komplette Geschichte der Djinn und der anderen Dimension komplett obsolet führt.
Ja. Und das
Zeitverschwendung,
ist halt,
weg.
Das ist halt auch traurig, weil die Serie schon sehr viele Inhumans-Verknüpfungen streut. Beziehungsweise so Brotkrumm auslegt, was die Inhumans angehen könnte. So diesen Schimmer, den Kamala umgibt, wenn sie den Armreif anlegt, könnte halt so eine Terrigen-Wolke sein. Oder halt die Djinns an sich, beziehungsweise die Verbindung auch zu den Zehn Ringen oder den Kree, weil ja die Inhumans waren ja Experimente der Kree.
Und ja, oder später werden Kokons angedeutet,
genau,
mehrfach.
So die Terrigenese wird angedeutet. Es gab halt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und am Ende ist es dann doch eher so falsche Fährte und alles über den Haufen werfen. Auf jeden Fall ist sich Kamala dann auch nicht so sicher, ob sie halt der Muniba helfen soll. Das wird dann aber eher zweitrangig, weil dann die Hochzeit ansteht von ihrem Bruder, die auch ultra gut umgesetzt ist. Also wirklich, ich hab's ja, einfach
da hätte
nur
ich
geliebt.
Super gern mitgefeiert.
Ey, ich fand's auch so gemütlich, dass die bei der Zeremonie das Brautpaar gesessen haben. Ihr Bruder hatte keine Schuhe an. Alles war so mit Teppich ausgelegt. Die Gewänder waren halt so. Es ist halt nicht so ein Anzug, der irgendwo kneift. So enge Schuhe oder sonstiges.
Ja.
Alles. Es war so schön entspannt. Und auch diese Tanz- und Gesangseinlagen waren ultra cool. Ich hab's wirklich geliebt. Und bis zu dem Zeitpunkt konnte ich den Djinn-Kram auch noch so ein bisschen verdrängen, weil halt auch dann mehr die Kultur wieder im Vordergrund stand und das Zwischenmenschliche von Kamala und ihrer Familie.
Ja, ich lasse dich jetzt das Ganze abschließen, aber ich sag dann schon mal so ganz Damoklesschwertmäßig und dann kam Akt 2.
Ja. Auf jeden Fall stürmt bei der Hochzeit dann einmal das DODC ein, die auch vorher schon die Moschee so ein bisschen untersucht haben, um halt nach Hinweisen zu suchen, weil sie sich sicher sind, dass Nightlight eine
Muslima
ist. Ja, danke, das Wort habe ich gesucht. Und die stürmen halt die Hochzeit. Gleichzeitig kommt halt Cameron an und versucht, Kamala mitzunehmen, weil er will halt den Wunsch der Mutter natürlich auch erfüllen. Und plötzlich stürmen halt noch zusätzlich die Djinns, also halt Muniba und ihre Clique die Hochzeit und
Nee, Moment. Muniba ist die Mutter von Kamala.
Ach, verdammt! Ich dachte, das wäre die Mutter
von Nashma ist die Mutter von dem anderen.
Ach so.
Ja, nee, Nashma müsste die Djinn-Mutter sein.
Dann hab ich's verkackt.
Alles gut.
Auf jeden Fall stürmen Najma und die ihre Djinn-Clique noch die Hochzeit. Und es kommt zu einem Kampf zwischen Kamala und den Djinns, der auch wieder cool umgesetzt war, trotz der komischen Kräfte.
Mhm.
Die Hochzeit gerät so ein bisschen ins Chaos. Ihre beste Freundin findet auch raus, dass Kamala Kräfte hat. Und bei dem, ja, ich sag mal, finalen Kampf zwischen ihr und den Djinns, bekommt Kamala ihre nächste Vision und sieht einen Zug auf sie zufahren, was halt die Verbindung ist zu der Partition in den 40ern. Und am Ende von dieser Folge ruft auch ihre Oma, also Nani, Kamala an und bittet sie zu sich, weil sie auch den Zug gesehen hat. So, das war Akt 1. Und nach diesen drei Folgen war ich immer noch guter Dinge. Weil das so für Mid-Season-Final-Verhältnisse super war. Du hast so diese Spannung gehabt, dieses, oh, wir werden jetzt dann mehr erfahren und vielleicht kommt noch das ans Licht oder das ans Licht. Und oh, wir haben halt noch das DODC und halt die Djinns, die so ein bisschen böse sind und eine Bedrohung darstellen. Da kann ja eigentlich nicht viel schief laufen. Möchte man meinen. Deswegen, Akt 2, Folge 4 und 5. Der ganze Pakistan-Arc. Kamala und ihre Mutter fliegen halt nach Pakistan zu Nani, wo dann Kamala auch von Nani ein bisschen mehr über die Djinns erzählt bekommen, dass halt sie ein Djinn ist sozusagen und ihre, also Nanis Mutter, Kamalas Urgroßmutter, eine Djinn war. Und Kamala ist halt auf der Suche nach dem Zug, geht so ein bisschen in die Stadt mit ihren Cousins, die lassen sie dann allein, damit sie halt nach diesem Zug suchen kann. Und wird dann auf der Suche nach diesem Zug von Red Dagger angegriffen, auch jemand aus den Comics, was dich, glaube ich, auch sehr gefreut hat, dass er auftaucht.
Ja, das war vollkommen cool. Der war auch richtig cool umgesetzt und war ein sympathischer Typ.
Auf jeden Fall. Und als die beiden dann sozusagen ihre Fronten geklärt haben und gesehen haben, okay, wir sind beide auf der gleichen Seite, holt Red Dagger sie in sein Geheimversteck oder in die Basis, wo halt auch Red Daggers Vater dabei ist, der ihr noch mehr Backstory über die Djinns erzählt. Und da wird's halt ein bisschen
richtig wichtig, die Djinn.
Ja, die müssen richtig wichtig sein, wenn sie so viel Backstory bekommen. Auf jeden Fall wird erklärt, dass die Nor-Dimension eine andere Welt ist, die parallel zu unserer Welt existiert und dass eine Art Inkursion droht, wenn die Nord-Dimension in unsere geholt wird, beziehungsweise wenn sich dieses Portal öffnet. So auf dem Blatt Papier.
Ja. Da sind wir ja auch wieder bei so einem ungefähren Thema der Phase. So, an der Stelle. Ne? Also da hätte man auch weiter erzählen können.
Natürlich. Also der Plan ist halt immer noch, dass die Djinns versuchen, durch den Armreif zurück in ihre Dimension zu kommen. Und die wurden aber in der letzten Folge von dem DODC gefangen genommen, brechen aber blitzschnell wieder aus, was auch gar keinen Sinn hatte, das in erster Linie gefangen zu nehmen. Außer natürlich, dass dann Cameron zurückgelassen wird, weil der sich dabei verletzt, beziehungsweise verletzt wird. Und die Djinns sind dann auch schnurstracks in Pakistan, was mich dann später auch zu meinem großartigen Punkt bringt.
Ja.
Und greifen halt
ein Portal von New Jersey nach Pakistan.
Ein Untergrundloch, eine direkte Verbindung. Und auf jeden Fall greifen die Djinns dann das Red Dagger Hauptquartier an. Wir bekommen eine Verfolgungsjagd durch die Stadt, die auch cool und actionreich dargestellt ist. Also es ist jetzt nicht so diese große Highspeed-Verfolgungsjagd oder Raumschiffe prallen aufeinander, sondern auf so einem coolen Street-Level. Auf jeden Fall wird dann der Vater von Red Dagger ermordet. Es werden ein paar von den bösen Djinns ermordet. Und Kamalas Armreif wird kurz gepiekst, was ein Riss in der Zeitlinie öffnet, wodurch Kamala in die Vergangenheit zu dem Zug geschleudert wird in den 40er Jahren. Und dann bekommen wir in der Folge 5 eine ganz, ganz große Backstory zur Urgroßmutter. Also die, die halt den Armreif gefunden hat, beziehungsweise besessen hat, nachdem die Djinns ihn gefunden haben. Und da erfahren wir halt, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, wie sie schwanger wurde, wie sie Nani geboren hat und wie sie sich gegen die Djinns gestellt hat, die ja den Armreif für sich nutzen wollen. Und auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass dann Kamala dafür sorgt, dass ihre Oma, als sie halt bei diesem Zug verloren geht, wieder zurückfindet zu ihrem Vater und diese dann in den Zug steigen können und ein neues Leben beginnen können. Sodass sie halt der Grund dafür ist. Und ja, es sind Zeitreisen und ja, wir verschwenden auch, glaube ich, keinen weiteren Gedanken, ne, an Zeitreisen.
Doch. Weil die Zeitreise hält die Regeln von Endgame und die Regeln von der TVA ein. Also mit der Zeitreise bin ich vollkommen cool. Das meinte ich, im Doc steht nämlich, Zeitreise macht wieder keinen Sinn. Und ich behaupte, im MCU-Kontext macht sie tatsächlich Sinn.
Weiß ich halt nicht, ey. Weil sie nimmt ja auch dieses Foto mit, zurück in ihre Zeitlinie und das halt wieder so, sie hat was aus der Zeitlinie entfernt und es ist halt dieser
ja, aber Time. Aber das ist ein Foto, das verloren gegangen ist. Also niemand hätte das Foto haben. Also es ist jetzt nicht so, dass es früher bei der Mutter auf dem Schreibtisch gestanden hat und jetzt ist
es
weg
aber
bei
ihr. Ja, es ist ja verloren gegangen, weil Kamala es in die Gegenwart mitgenommen hat. So, das ist ja wieder dieses Zeitreise-Ding.
Ja, aber zum Zeitpunkt, als sie die Zeitreise angetreten hat, ist es ja verloren gegangen.
Nee, es ist ja
gewesen. Also, die Regeln der TVA besagen ja, es gibt nur eine Zeitlinie. Und was auf dieser Zeitlinie passiert, passiert. Das bedeutet, dass Kamala in der Zeit zurückreist, settet quasi ihre komplette Familiengeschichte ab. Also, wenn Kamala nicht in der Lage gewesen wäre, zurückzureisen, wäre sie auch niemals in die Lage gekommen, zurückzureisen.
Ja, ich verstehe.
Macht also das Sinn?
Es war für sie vorbestimmt.
Genau.
Aber es ist trotzdem Zeitreise und ich habe immer mehr Probleme mit Zeitreisen und Zeitreisenlogik, so in Filmen und Serien.
Ja, ich weiß, aber hier ist es zumindest mal mit die TVA widerspricht ja schon Endgame, aber hier ist es so, ist mit beidem cool.
Okay. Auf jeden Fall, nachdem halt sie ihre Oma gerettet hat, kehrt sie zurück in die Gegenwart und durch diesen Poke auf den Armreif und dieses Portal öffnet sich so ein Riss in die Nord-Dimension, der aber dafür sorgen würde, dass es zu einer Inkursion kommt und alles hier ausgelöscht wird. Und die gute Najma opfert sich dann oder beziehungsweise versucht, diesen Riss zu betreten und wird dann versteinert und zerfällt zu Staub und stirbt. Auch ein ganz weirder Moment irgendwie. Also es hat auch so gar keinen Spannungsbogen gehabt. Also das war irgendwie, sie kommt zurück, da ist ein Riss in der Dimension, der alles auslöschen könnte. Und dann ist der Riss wieder zu, weil die eine da einfach ihre Hand vorhält. Ganz komisch. Auf jeden Fall durch den Tod von ihr überträgt sie ihre Kräfte dann Cameron. Wie das funktioniert, auch keine Ahnung. Und Cameron besucht dann Bruno, weil er halt von dem DODC verfolgt wird und halt Kräfte bekommen hat, die er sich nicht erklären kann. Und wir bekommen dann ein sehr abruptes Ende serviert. Also die Folge war auch auf einmal vorbei. Du hast halt die Explosion in dem Gebäude, wo Bruno lebt, und dann ist Blackscreen und vorbei. Und da war ich so, da habe ich schon Stirnrunzeln gehabt. Nach Folge 5 dachte ich so, eieieiei, wie wollen die das umkehren?
Yep, war ich auch dabei. Also die ersten drei Folgen, also die ersten beiden Folgen hatte ich so noch einen Schritt weiter zurück. Die Trailer fand ich ja damals richtig beschissen. Ich hatte ja richtig Angst vor der Serie. Und Folge 1 und 2 dachten so, da war ich, glaube ich, zu früh dran mit meinem Hate. Also geben wir dem Ganzen mal eine Chance, gucken, wo es hingeht. Und dann kam Folge 3 und ich war schon so, Jin, Dimension, Dann die Reise, Zeitreise und Pakistan waren dann Punkte, ich hatte schon gar keinen Bock, die Folge 6 zu gucken, fast. Und dann kommen wir jetzt zur Folge 6.
Ja, davor vielleicht noch so gesagt, es ist, ich verstehe, wenn Leute uns völlig widersprechen. Ich habe auch auf Twitter ganz viele Leute gelesen, die die Serie super cool fanden, auch gerade so Leute mit muslimischen Wurzeln, die sich endlich mal repräsentiert gefühlt haben. Das ist super toll und auch super wichtig. Und auch gerade bei IMDb habe ich dann auch viel gelesen, ja, die Serie ist eher was für Teens, sie ist nichts so für mich und wo ich mir denke, so, ist auch mal, muss auch mal sein, so, es kann nicht, einem kann nicht alles schmecken, gefühlt. Und deswegen, so, es ist, ich glaube, vielen hat die Serie super gefallen, auch gerade Leuten, die die Figur vorher noch nicht kannten. Aber wir gehen halt so ein bisschen mehr mit dem Mindset von jemanden, von Leuten ran, die halt die Comics kennen und halt die auch die Querverweise, die Inhuman, Brotkrum gefressen haben wie sonst was und dann so ein bisschen fallen gelassen wurden von Kevin Feige.
Und das ist ja auch noch mal was anderes. Ich meine, wir hatten schon öfter, also bei WandaVision hatte ich im Finale auch gesagt, ich habe mir ein bisschen was anderes erwartet.
Natürlich.
Und so. Und aber es ist halt was anderes. Ich muss noch mal dein Meme sagen, so. Man hat eine grundsolide Comic-Story, die sich eigentlich super für eine Serie eignet, weil es halt super Ground-Level ist. Und dann nimmt man das, erzählt irgendeinen Blödsinn, nimmt sich den Blödsinn wieder, schmeißt ihn gegen die Wand, lässt ihn vom Tisch fallen, weil brauchen wir nicht mehr, und erzählt dann im Finale was ganz anderes.
Ja, das ist halt auch mein größtes Problem gewesen. Weil, wie gesagt, wir haben Folge 5 damit geendet. Cameron bekommt die Kräfte von der Mutter, sucht Bruno auf. Die werden vom DODC verfolgt bei Nacht. Bei Nacht. So. Und Folge 6, und ich hatte schon die Befürchtung, ich habe es auch im Discord geäußert vor Folge 6, habe auch nachgeschaut, was ein Flug von Pakistan nach New Jersey dauert. So, allein die Flugzeit dauert schon 19 Stunden und mehr. Auf jeden Fall sind wir viel zu schnell wieder in New Jersey. Kamala eröffnet ihrer Familie, dass sie eine Superheldin ist. Die Familie ist, oder beziehungsweise die Mutter ist viel zu positiv dem gegenüber gestimmt.
Ja, und der Vater auch, sie sind so, ja, cool, geil. Cool,
pass auf dich auf, Kind. Also, der Vater sagt sogar noch, bitte pass auf dich auf. Und die Mutter unterstützt sie halt noch mehr, indem sie, woher auch immer, ein perfekt genähtes Kostüm hervorzieht. Wo auch immer die Stoffe dafür herkommen, wo sie die Zeit gefunden hat, habe ich dann auch schon wieder nicht hinterfragt. Es brannte sich nur etwas in meinen Kopf ein. Ich meine, das kann auch so ein Gag sein, weil ja auch in der ersten Folge die Mutter so blitzschnell mit abgepacktem Essen für Bruno um die Ecke kam und sie meinte, dass es ihre Superkraft ist, wo ich mir dann auch gedacht habe, eigentlich müsste die Mutter ja auch eine Jin sein.
Ja, ja.
Also, weil, wenn das die Kräfte ja in Kamala sind und
lass
das
uns
vererbt wird, ja, egal.
Lass uns den Punkt am Ende reden.
Ja, ja, ja.
Da kommen wir ja noch. Wir kriegen ja noch eine Erklärung und die macht alles kaputt.
Auf jeden Fall bekommt sie ihr Kostüm und sucht dann Cameron und Bruno auf, um ihnen zu helfen, weil sie halt hört, dass sie vom DODC verfolgt werden. Und Cameron und Bruno flüchten halt quer durch New Jersey, landen in der Moschee, dort treffen sie Nakia, die ihnen ein bisschen weiterhilft, die Zeit schindet, und sie verbarrikadieren sich dann in der Schule und schmieden einen Plan, um das DODC auszutricksen, und da kommt halt auch wieder so ein bisschen der verspielte Animationsstil hinzu, als sie den Plan so ein bisschen aufskribbeln. War auch wieder schön und auch so dieses Ganze.
Da war ich so, also du hattest mich ja gewarnt, hast gesagt.
Ja, 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 ich hatte dich vor den letzten Minuten gewarnt, auf jeden Fall.
Da hattest mich gewarnt, da hatten wir die Folge mit Maurice, und Maurice im Vorfeld hat auch schon sowas gedroppt. Und ich habe schon so gesagt, ja, das Schlimmste, Was ich mir vorstellen könnte, ist dann auch eingetroffen, aber dazu später mehr. Aber da war ich wohlig. Also die erste Dreiviertel der letzten Folge hat die Qualitäten der ersten beiden. Und da passiert unglaublich viel Bullshit, den man nicht hinterfragen darf. Wenn man ihn hinterfragt, so wie Alvin es gestern getan hat, dann zerbricht die Folge zu einem riesigen Scherbenhaufen. Aber ich hatte da super viel Spaß, weil es einfach nur grundsympathisch war.
Ja, eben. Also ich habe ja auch sofort geschrieben nach der Folge, dass sie halt den Vibe der ersten beiden Folgen besitzt, was mir auch wieder super gefallen hat, weil es das eigentlich gewesen ist, was ich die ganze Zeit sehen wollte, dass du halt so ein locker luftiges Teen-Action-Adventure bekommst.
Ja.
Und die Geschichtsstunden halt über die Partition waren auch super interessant, weil es ja, weil man das ja nicht oft hört oder nicht oft zu sehen bekommt. Gerade halt nicht in einem deutschen Geschichtsunterricht. Da ist ja der Zweite Weltkrieg ganz prägnant. Deswegen war das auch lehrreich. Aber die ganze Geschichte rund um die Djinns ist halt für den Arsch. Weil sie kämpfen gegen das DODC. Super cooler Plan. Ist halt so ein typischer Disney-Nachmittagsfilmplan, der aber auch cool umgesetzt war. Cameron und Kamala bekommen so einen kleinen Moment, küssen sich fast, werden dann halt von Bruno auch interrupted. Und Cameron fängt dann auch so ein bisschen an, nachzufragen, was jetzt eigentlich mit seiner Mutter ist, weil er sie ja seitdem sie gefangen genommen haben, nicht mehr gesehen haben. Und Kamala lässt halt so ein bisschen durch die Blume erahnen, dass es die Mutter nicht mehr geben wird. Und das macht Cameron halt sauer. Und auf einmal wird er böse und stellt sich halt draußen dem DODC. Und die sind halt auch völlig braindead und ballern halt auf Cameron. Der kann sich halt durch seine Djinn-Kräfte, also die gleichen Kräfte eigentlich wie Kamala.
Stopp. Djinn-Kräfte, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu.
Ja, kann sich halt verteidigen. Das Ganze droht ein bisschen zu eskalieren, als halt Cameron so eine Art, ja, zu so einer Art Bombe wird, weil er auf einmal ja seine Lichtkräfte, sein Hardlight nicht mehr kontrollieren kann und es so Spike-mäßig ausstrahlt und er wirklich zu explodieren droht. Und das war halt so dieser letzte Inhuman-Brotkrübel zur Terrigenese beziehungsweise zur Terrigen-Bombe, wo ich dachte, oh, machen sie es? Lassen sie es ihn machen? Bis dann halt Kamala auf den Plan ruft, ihn rettet, so einen kleinen Kokon bildet um ihn rum, ein Loch in den Boden schlägt, warum auch immer, also warum auch immer da jetzt ein Loch erscheint und er da flüchten kann. Und Cameron flüchtet halt und ist dann am Ende in Pakistan zu sehen und wird halt von Red Dagger aufgenommen. Das schon mal so vorweg. Ist auch völlig sinnentleert, die Szene eigentlich.
Ja, komplett.
Auf jeden Fall, als dann Cameron weg ist, stürmen die ganzen Leute, die drumherum sind, die Schaulustigen, die Szenerie und beschützen Kamala und das DODC rückt dann ab.
Schöner Moment. Sehr schöner Moment.
Sehr schöner Moment, weil weil dieser Zusammenhalt einfach gegeben ist und dieses Framing, was du halt diese ganze Serie durch das DODC hast, so wunderbar aufgelöst wird und aufgebrochen wird und die halt wirklich mit einem eingezogenen Schwanz abziehen müssen.
Was auch noch mal Brotkrumen wirft. Also die Serie mit dem Finale gibt noch mal sehr viele Möglichkeiten zu theoretisieren.
Richtig, richtig, richtig. Auf jeden Fall ist dann das ad acta gelegt. Wir bekommen eine herzzerreißende Szene mit ihrem Vater. Also Kamala sitzt auf dem Dach, ihr Vater kommt hinzu und erklärt ihr eigentlich die Herkunft von ihrem Namen, dass halt Kamala Marvel bedeutet. Und es wird zwar nicht ausgesprochen, aber so bekommt sie ihren Superheldennamen Miss Marvel. Also ich glaube, der wird nicht von ihr direkt genannt, beziehungsweise allgemein wird er nicht genannt. Und zum Schluss sehen wir noch mal Kamala, Bruno und Nakia, die mit Camerons geklauten Auto ein bisschen rumcruisen wollen. Bruno eröffnet ihr, dass er an die Caltech gehen möchte und sagt ihr noch ein letztes Mal, was sie eigentlich ist, weil er hat Untersuchungen angestellt, hat ja herausgefunden, dass die Kräfte aus ihrem Inneren kommen und halt nicht durch den Armreif, und sagt ihr, dass es eine Art Mutation ist Und bei diesem Wort Mutation wurde das X-Men Animated Intro gelegt. Was wir auch schon in Doctor Strange in The Multiverse of Madness bei Xavier hören konnten.
Mhm.
Und bevor wir jetzt zur After-Credits-Scene kommen, meine zwei Cents dazu. Ich hätte kein Problem gehabt. Ich hätte wirklich kein Problem gehabt, hätten sie gesagt, das ist eine Mutation, weil in dieser Welt gibt es ja noch nicht sowas. Also, Bruno hätte ja völlig ins Blaue geraten, hätte er irgendwas in Bezug von Inhuman oder so gesagt.
Das ja, ist ja was. Das Inhumans-Gen ist ja eine Mutation.
Es ist ja eine Mutation, natürlich.
Wurde von den Kree eingepflanzt und von den Inhumans von Generation zu Generation weitergegeben. Es ist sozusagen ein schlafendes Gen.
Richtig. Und in der Welt, beziehungsweise in Brunos Wissen, gibt es ja eigentlich nur sowas wie eine Mutation. Wäre ich völlig fein damit gewesen. Wirklich. Ich meine, im Englischen hätte er ja sowas sagen können wie You are inhuman. Du bist halt unmenschlich. So wäre noch besser gewesen. Aber mit dem Wort Mutation wäre ich fein gewesen. Aber dass sie dann das X-Men-Theme runterlegen, ist halt so ein bisschen so ein kleiner Seitenhieb gegen die Comic-Fans. Ich meine, mittlerweile, also bevor du atme noch mal nicht zu viel ein. mittlerweile bin ich fein damit. Als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, oh, muss das sein? Muss das wirklich sein? Aber dann dachte ich mir so, ja, ich will jetzt auch nicht so Gatekeeper-mäßig klingen. Ist okay, weil ja dann auch rausgekommen ist, dass einer der Co-Creator von Miss Marvel, also der Comic Miss Marvel, auch eröffnet hat, dass Kamala damals als X-Men eigentlich geplant war, aber durch den damaligen Deal, den Fox hatte, also damals hatte ja Disney noch nicht Fox gekauft und Fox hatte die ganzen X-Men-Rechte und somit wäre ja Kamala dann direkt die Filmrechte an Fox gegangen und um das zu umgehen, wurde dann umentschieden, dass Kamala zu Inhuman wird. So.
Mhm.
Und das hat mich dann wieder so ein bisschen positiver gestimmt, weil sie auch wie im Discord bei uns erklärt wurde oder gesagt wurde, auch viel mehr mit den X-Men in den Comics zu tun hat. Also so gerade jetzt kommt demnächst ein Crossover mit Wolverine zum Beispiel raus. Und auch so, die ganzen Comic-Abenteuer sind ja mehr mit den Teens von X-Men.
Genau. Genau, das hatte ja Aniki. Ich habe extra gerade den Namen noch mal rausgesucht.
Ah.
Also ich habe das gesehen. Und hab erstmal super nicht rumgeschrien, aber hart rumgestänkert. Also Lisa, meine Freundin, war auch neben mir. Also, was ist denn los? Dann habe ich erstmal den Monolog abgehalten, warum ich das so richtig kacke finde. Dann das mit dem Co-Creator, dann drüber nachgedacht, ja, sie hat ja irgendwo die schönen X-Men-Stories eigentlich gehabt und irgendwie passt sie auch schon immer ganz gut zu den X-Men rein.
Ja.
Und die X-Men-Grundtenor-Story Rassismus passt ja auch irgendwo, also man kann da schon eine schöne Geschichte mit einer Muslima-Heldin machen, die dann beides in sich vereint. Ja, geht. Ja, die Damage Control, die passt auch schon irgendwie zu den X-Men-Bösewichten in den Comics. Und ja, die Frau Diva oder wie sie hieß, ich habe extra mal geguckt, ob die nicht vielleicht Trask heißt oder so und wir haben es vollkommen verschwitzt. Die passt jetzt auch schon, also die rennt jetzt als nächstes dann potenziell zu einem William Trask oder so und lässt Sentinels bauen, so wie sie drauf ist. Also irgendwo passt das alles schon. Also ich war richtig sauer. Es hat mich so angekotzt, weil mir die Figur Miss Marvel einfach so viel bedeutet. Ich habe es ja auch immer schon bei den Trailern gesagt. Ich hasse es, dass ich so bin.
Ja.
Aber dass sie andere Origins hat, andere Kräfte, das stört mich eigentlich mehr, als es stören sollte. Aber ich habe dann mit den Punkten meinen Frieden gemacht. Jetzt denken wir aber nochmal zurück. Sie ist ein Djinn. Sie hat Lichtkräfte. Der andere ist auch ein Djinn. Hat auch Lichtkräfte. Ist das jetzt auch ein Mutant? Sind alle Djinns Mutanten? Ist das Mutationsgen jetzt im MCU ein vererbliches Gen? Wie funktioniert das? Die Serie sagt jetzt am Ende irgendwas und denkt, haha, da haben wir Brotkrumen gestreut. Aber sie entbehrt sich jeder Logik. Also es ist nichts erklärbar.
Genau. Und das ist auch so das, was mich so zurückgelassen hat. Das hatte ich ja auch vor ein paar Tagen, oder kann auch sein, dass ich es gestern, wo Alvin die Folge geschaut hat, geschrieben habe, dass es mir noch nicht so klar ist, welche Verbindung jetzt Cameron und die Jinns mit Kamala und dem Ganzen haben. Und dann auch allgemein, streich den Jin-Plot und du kommst aufs selbe hinaus.
Das mit einer besseren Serie.
Ja, du kommst so. Ich find's, also es ist ja immer noch Sache der Regisseure, der Directors, was die mit ihrem Charakter machen. Oder es wird ja irgendwo abgesegnet. Aber es hat ja keinen Mehrwert zu sagen, dass sie ein Jin ist und dass es diese beinahe Inklusion gab, wenn die dann völlig für'n Arsch ist. So, das
es macht halt nichts. Es ist super viel. Sie haben, ich stell mir das so vor, im Writer's Table sitzen sie da so. Wir dürfen keine Inhumans machen. Was machen wir jetzt? Und dann erzählen sie irgendwas. Das, was sie erzählen, ist nicht gut, hat keine Relevanz, ist vollkommen irrelevant. Und dann, ja, eigentlich hätten wir sie gerne als Mutant. Ja, lass mal sagen, sie ist ein Mutant. Es gibt noch keine Mutanten im MCU. Bruno ist jetzt also der das X-Gen entdeckt. Scheinbar, potenziell. Mal gucken, was da noch mit passiert. Was sind die Jin? Was machen die? Wo sind die jetzt alle? Was ist mit Kamran? Was ist das mit der anderen Welt? Die Inkursion? Nichts hat da Relevanz. Ist die andere Welt jetzt vernichtet? Weil da könnte ja irgendwas jetzt sein. Haben sie eine Inkursion gewonnen oder ähnliches? Es schmeißt einfach irgendwelche Plotpoints hin und erzählt's nicht fertig. Und es macht mich wahnsinnig.
Ja, und da muss ich auch sagen, ich habe heute vor der Aufnahme halt noch überlegt, wir hatten jetzt mit Miss Marvel 3 verschiedene Serien, die neue Charaktere eingeführt haben. Moon Knight, Hawkeye und halt Miss Marvel. Und ich würde halt Miss Marvel von der reinen Charaktereinführung und was wir über den Charakter gelernt haben, auf den letzten Platz setzen, weil wir noch nichts gelernt haben. So ziemlich, so ein bisschen.
Ja, ich hatte ja schon, also Alvin's Statements können wir ja nachher noch mal machen. Also ich habe ja schon gesagt, also bei Moon Knight, da ist es ja wenigstens noch entfernt Comic-verwandt.
Zumindest wissen wir, wo die Kräfte herkommen, wir wissen, was mit ihm los ist, wie Steven entstanden ist, etc., etc. Das ist ja alles nachvollziehbar. Und bei Hawkeye hast du ja auch die Kate, die wurde von Hawkeye gerettet, hat sich dann die Fähigkeiten angeeignet und etc., etc. Ist halt alles linear. Aber hier hast du halt, wie gesagt, du hast den Armreif. Die Kräfte kommen doch nicht aus dem Armreif, sie kommen aus ihrem Inneren.
Ja, wir wissen nicht mal, was der Armreif ist.
Nee, das wurde auch noch nicht geklärt. Ich meine, da kommen wir dann wahrscheinlich bei der Aftercredit dazu, wie das zusammenhängt. Aber so, die Kräfte kommen aus ihrem Inneren. Es gibt Jin, die Kräfte weitergeben haben können, vererben können.
Aber sie haben auch irgendwie sind sie super stark, aber irgendwie auch nicht.
So, wir wissen nicht, wo die genau herkommen, außer halt aus ihrer komischen Nord-Dimension. Und jetzt ist es eine Mutation, die irgendwo herkommt. Und dann hast du ja auch noch die Red Dagger-Bande, die ja auch was mit den Jins
kämpft.
Die haben ja auch was mit den Jins zu tun gehabt, wo wir auch bloß 2 Charaktere kennengelernt haben, wovon einer tot ist. Also, der Status quo von Miss Marvel ist halt so ein bisschen sloppy. Ich glaube, das
mach mal die Aftercredit, weil es kommen wir dann gleich zu.
Aber es wird, glaube ich, die Serie sein, wo du bei dem Follow-up-Film nicht die Serie geschaut haben musst, um es zu raffen.
Ja, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, weil ich hatte ja immer gesagt, mal gucken, ich warte mal ab. Ich warte, bis Marvel irgendwas macht und mir das Gegenteil beweist. Und mit Doctor Strange haben sie mir eigentlich das Gegenteil bewiesen.
Auf jeden Fall bekommen wir unsere After-Credit-Scene. Wir sehen, wie Kamala auf ihrem Bett liegt. Der Armreif beginnt zu leuchten. Und sie wird in ihren Wandschrank geschleudert. Und aus ihrem Wandschrank kommt auf einmal Captain Marvel raus, die sichtlich verwundert ist, wo sie ist. Denn sie schaut sich um, sieht ganz viele Poster von sich selber und rennt dann aus dem Zimmer raus. Und Ende. So. Und wir haben auch ganz viel rumspekuliert und ich habe auch verschiedene Meinungen mir eingeholt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Plätzetausch war, kein Bodies. Also sie haben nicht die Körper wie in Freaky Friday getauscht, sondern sie haben ihre Plätze sich teleportiert. Also da, wo Captain Marvel gerade aktuell ist, ist jetzt Kamala und Captain Marvel hat's nach New Jersey teleportiert. Und mein Guess ist, das wäre das Einzige, wie ich mir das vorstellen kann, dass Captain Marvel an ihrem Ort den zweiten Armreif gefunden hat. Und das irgendwie mit zusammenhängt, weil es gibt ja immer noch einen zweiten Armreif. Und dann ist halt die Frage.
Ja, das stimmt, Moment. Aber ne, dieser Körpertausch, nennen wir es jetzt, oder Positionstausch, nennen wir es Positionstausch.
Teleportation.
Teleportation. Könnte das auch crossdimensional sein? Weil sind wir uns sicher, dass Kamala in unserer MCU-Version ist?
Das ist die Frage. Da gab es auch Hinweise. Nämlich hast du in der letzten Folge einen Shot auf die Freiheitsstatue und die besitzt keinen Captain America-Schild und ist auch nicht kaputt.
Ja, aber der Spider-Man-Dude ist da und referenziert auch auf Spider-Man.
Was meinst du?
Der eine von der Damage Control ist ja einer der Detectives bei Spider-Man. Stimmt. Es wird auch ich glaube, es wird No Way Home referenziert.
Kann sein, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber auf jeden Fall hast du ja auch andere Referenzen, wie halt ein Ant-Man, ein Dr. Eric Selvig, allgemein Captain Marvel und natürlich das ganze Endgame-Geschehen. Und ich meine, über die Tragweite der Teleportation müssen wir uns, glaube ich, jetzt erstmal keine Gedanken machen, weil wir haben ja gesehen.
Das kriegen wir einfach erklärt.
Das kriegen wir erklärt. Wir haben gesehen, in Doctor Strange kann Claire mit ihrem coolen Schwert einfach eine neue Dimension aufreißen. Und es ist halt alles irgendwie möglich. Aber das ist ja jetzt so auch wieder. Es ist cool, dass Captain Marvel zu sehen war. Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein, weil das MCU ja mit Cameos ganz schön gegeizt hat in den Serien, was so die Big Names anbelangt. Ich hätte eher gedacht, dass eine Monica Rambeau auf den Plan tritt. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass die Serie für den Film völlig egal sein wird. Und dass es dann eher in der zweiten Staffel weitergeht, weil einerseits die Serie mit einem Staffelfinale angekündigt wurde und keinem Serienfinale. Und ja, das wäre so das Einzige, was ich mir denken könnte.
Ah, das würde auch Sinn machen, dass sie dann am Ende, also Captain Marvel fliegt dann einfach wieder hin zu dem Punkt, wo sie war, trifft dann da auf Kamala, bringt sie am Ende wieder zurück und Kamala kann dann ihr Leben weiterleben und so parten sie wieder.
Richtig.
Würde ich irgendwo auch sehen. Also ich hatte ja die Theorie geäußert, dass Kamala so ein bisschen der Miles Morales sein könnte. Also ich lege jetzt wirklich langsam meine Hände dafür ins Feuer, dass wir Secret Wars kriegen. Alles andere würde mir die Phase 4 noch schlechter reden, als sie stellenweise so im Gesamtkonzept. Nicht die Einzelfilme an sich, sondern das Phase 4 Gesamtkonzept. Würde es mir nachträglich definitiv verhageln, wenn es das nicht wäre. Und wenn da jetzt so ein, ne, sie hat ja schon mit einer Nachbardimension, ich meine, sie hatten jetzt auch mehrere 616-Anspielungen in der letzten Folge, zum Beispiel bei dem Instagram-Profil hieß irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, ne? Ich sag jetzt einfach Markus616 oder so. Fand ich irgendwie ganz nett, vor allem, weil sich ja die Darstellerin von Miss Marvel immer mit Kevin Feige drüber streitet, dass das MCU niemals das 616 sein kann, womit sie auch recht hat.
Sie hat bestimmt unsere Podcast-Folge zu Doctor Strange gehört. Bin ich mir ganz sicher.
Ich habe den Faden verloren.
Na, du sagtest ja, dass es halt, dass sie der Miles Morales sein
wird. Sie könnte dahingehend der Miles Morales sein, da dass sie jetzt irgendwie ins Main-Universum so halb für ein One-Adventure reinkommt, merkt, da gibt's noch ein Universum, so und so, da gibt's auch Avengers und das am Ende so das Moon Knight Miss Marvel-Universum mit dem Main-Continuity-Ding kollidiert. Also für Secret Wars richtig reinzuhauen, also was an Secret Wars damals richtig reingeballert hat, war, dass es zwei Comic- Continuities gab, die dann daraufhin eine quasi verschlungen haben durch die letzte Inkursion. Und entweder versuchen sie das, dass sie jetzt die Serien, die Disney Plus Serien, beziehungsweise die Netflix-Serien, die ja jetzt auch irgendwie bei Disney Plus mit weitergeführt werden. Vielleicht sind die Punkte alle off-Continuity und diese Welt, die dann am Ende mit rein verschmelzt. Vielleicht laber ich mir das auch nur ein und es ist einfach am Ende irgendeine irrelevante Welt, wo dann entdeckt wird und nochmal im ersten Teil so ein bisschen davon erzählt wird. Wer weiß das schon? Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es auch so sein könnte, aber im Endeffekt macht der Positionstausch einfach viel mehr Sinn als das, was ich gerade geredet habe. Aber ich wollte es loswerden.
Nee, ist ja richtig so. Dafür sind wir ja auch da, dass wir so ein bisschen auch Theorien spinnen und uns Gedanken machen. Also das hat ja auch immer Spaß gemacht. Aber wenn wir halt jetzt bei der Serie bleiben und die Serie als ihre Origin betrachten und wie sie eingeführt wird, ist es echt leider auf dem letzten Platz. Was es hätte nicht sein müssen, weil es hat so viel Herz und ey, jeder Schauspieler da drin, der da mitmacht und jeder, der seinen Charakter lebt und atmet und einfach nur rausschreit, die machen das alles so toll. Die machen das unglaublich gut. Ich habe schauspielerisch nichts auszusetzen.
Nee. Kleiner Funfact, der Darsteller von Bruno war auch in der letzten Runde der Castings zu Spider-Man und hat dann gegen Tom Holland verloren.
Ey, aber ganz ehrlich, hätte es so gut gepasst.
Ja, hätte ich vollkommen akzeptiert, den Typ.
Als ich das auch gelesen habe, dachte ich so, hä, macht Sinn. Macht absolut Sinn. In dieser Welt ist er Peter Parker ohne Kräfte.
Ja.
Er wäre die What-If-Episode, was es wäre, wenn Peter Parker nie gebissen worden wäre.
Ja, er ist auch ein bisschen mehr Peter Parker als
Peter Tom Holland. Ja. Deswegen, Schauspieler alle top. Charaktere, wie sie so auf Papier erscheinen, top. Und also, aber halt die Rahmenbedingungen geben dem Ganzen einen kleinen Dämpfer, weil
es hätte. Es fällt mir auch sehr schwer zu beurteilen. Also normalerweise würde ich sagen, ey, je weniger ihr von der Figur aus den Comics wisst, desto besser könnte euch die Serie gefallen. Aber das weiß ich nicht. Weil das, wie gesagt, ist sich bei mir so überlappt.
Deswegen hast du ja mich noch so ein bisschen, der da zwischen den Stühlen steht, sage ich mal. Und das Einzige, was ich der Serie halt wirklich ankreide, ist halt die Djinn-Thematik, die wir hier zu Genüge ausklamüsert haben. Und so ein bisschen die Damage Control, wobei ich die ausklammern werde, weil die in She-Hulk noch mal eine Rolle spielen wird. Also da sehen wir die Damage Control wieder. Das startet ja jetzt auch schon in einem Monat. Und vielleicht eröffnet sich mir da ein bisschen mehr, warum die jetzt so dumm gehandelt haben, obwohl die halt auch vom FBI schon so ein bisschen mit einem scharfen Auge beobachtet werden. Ja.
Nee, also ich hab ja auch schon mit Alvin drüber gestritten, dass ich diese bei weitem schlechter finde als Moon Knight. Er hasst dann am Ende im Moon Knight aktuell immer noch mal ein bisschen mehr. Aber? Ich weiß nicht, also die Serie nimmt zwei Sachen, die mir in den Marvel-Comics mit am meisten bedeuten. Miss Marvel und die Mutanten. Und macht irgendwie mit beiden nix Halbes und nix Ganzes. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber aktuell sage ich, sie macht Schindluder damit. Und das kotzt mich an.
Und wo du gerade auch bei Alvin bist, wir haben ihn ja um ein Statement gebeten. Er hat uns ja gestern so eine Art kleinen Live-Ticker gegeben, wie er die Folge geschaut hat. Und ich möchte halt ungern so viel fluchen. Deswegen suche ich noch die humanere Antwort raus, die er gegeben hatte. Und zwar, Miss Marvel zu schauen, ist echt wie jemanden dabei zuzusehen, wie er Cornflakes mit einer Gabel isst. Cornflakes sind lecker. Und mit der Gabel erwischt man auch hier und da einen Flake. Aber die Kombi mit Milch kommt nie zum Tragen und macht es auf die maximal dümmste Art und Weise.
Ja.
Und das trifft ist halt.
Ist nichts hinzuzufügen.
Es trifft wundervoll. Halt völlig zu. So, die Serie, alles drumherum ist lecker, aber die Art, wie sie konsumiert wird, ist ein Dämpfer. Und ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen.
Nee, also, es tut mir halt so in der Seele weh, weil mir so super viele Aspekte von der Serie sehr gefallen haben.
Ja. Und ich bin auch gespannt, The Marvels könnte das Ruder natürlich auch wieder rumreißen, weil Iman Vellani mit Vollblut Miss Marvel ist und das Ding wirklich lebt und
120%. Und das auch einfach ihre erste Rolle ist.
Ja, ihre erste schauspielerische Rolle ist. und die wirklich noch mit dem Elan reingeht, okay, ich bin Kamala Khan, ich bin Miss Marvel und womöglich unter einem etwas stimmigeren Drehbuch das Ganze mehr Früchte tragen wird.
Hm.
Deswegen, wir sehen uns in einem Jahr dann wieder, wenn wir hoffentlich besser drauf sind und wir mehr Antworten auf unsere unzähligen Fragen haben. Aber bis es soweit ist, gibt es noch natürlich reichlich anderes, was wir bereden wollen. Demnächst auch wieder in einer regulären Episode. Ansonsten dann, ja, wahrscheinlich nach She-Hulk.
She-Hulk könnte je nachdem was sein.
Du, wenn's so eine richtig geile, cheesige Anwaltsserie wird, können wir das auch gern auch nur zu zweit wöchentlich besprechen und so ein bisschen Tratstandenmäßig drüber reden. Mhm. Aber ja, wir hoffen trotzdem, dass euch diese kleine Zusatzepisode gefallen hat, dass ihr verstehen könnt, warum Chris und ich nicht so ganz d'accord mit der Serie sind. Und wenn ihr trotzdem was daran auszusetzen habt, wenn ihr irgendwas bemerkt habt, wo wir völligen Quatsch erzählt haben, vielleicht haben wir auch irgendwas überhört, weil wir nebenbei wieder tausend andere Sachen gemacht haben, dann könnt ihr uns das ganz, ganz gerne in unserem Discord erzählen. Dort haben wir neben dem Miss Marvel Talk auch natürlich viele andere Channel, wo ihr euch ausleben könnt. Comics, Mangas, Animes, Filme, Serien, Spiele, alles, was das Herz begehrt. Dort findet ihr auch viele weitere tolle Menschen, die ihr Hobby nach außen tragen möchten. Ansonsten findet ihr uns als Podcast und auch als Privatperson auf Instagram und Twitter. Und ansonsten bleibt uns erstmal nichts anderes zu sagen als tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.